Liebe Geschwister, man hockt extrem aufeinander. Stress, Ängste aufgrund der Ungewissheit. Wie wird alles weitergehen? Vielen dient solch ein Zustand als Rechtfertigung, sich einfach gehen zu lassen. Und ein schleichender Prozess kann eintreten. Die Beziehung stirbt langsam den Kältetod. So beschreibt eine Therapeutin den Zustand in vielen Familien zurzeit. Deshalb ihr Rat: In der jetzigen Zeit müsste die wichtigste Frage an jedem Tag sein, was will ich heute für meine Beziehung tun? Liebe Geschwister, heute am Karfreitag müssen wir einmal über unsere Beziehungen nachdenken. Denn Karfreitag ist deshalb die Mitte der Zeit und das Zentrum der Geschichte von Gott und den Menschen, weil hier die Beziehung zwischen beiden einen qualitativen Sprung macht. Weg von einem Glauben auf der Basis von Gesetz und Gehorsam hin zu einem Glauben, wo Gott das Innerste des Menschen verwandelt, ihn erlöst durch ein erneuertes Herz und ihm seinen Geist gibt. Wir haben Karfreitag vor Augen, das Geschehen, Jesus wurde gefangen genommen von Soldaten, Herodes, Pilatus, verhöhnt und misshandelt mit Peitsche und Dornenkrone, wie er am Kreuz dann über Stunden qualvoll erstickte. Das Kreuz ist für die Menschheit nicht gerade ein Hingucker. Edel, ästhetisch und schick? Nein. Goethe zitiert das kopfschüttelnde Fazit eines Außenstehenden: Mir willst du zum Gotte machen, dieses Jammerbild vom Holze? Auch Paulus fand bei den Griechen auf den Missionsreisen oft ein Kopfschütteln, wenn er die Botschaft vom Kreuz predigte. Und auch wenn wir unsere Glaubenskurse haben im Herbst und der Abend dran ist, über den Kreuzestod Jesus zu reden, das ist immer ein schwieriger Abend, weil da doch viele Fragen noch im Raum bleiben und viele sagen, aber trotzdem eigentlich nein. Warum muss das sein? Warum das Kreuz? Weil Karfreitag uns einen Blick in das Vaterherz Gottes gibt. Warum das Kreuz? Zum einen ist es so, dass gerade in unschönen Krisensituationen sich die Wahrheit des Lebens am ungeschminktesten, am deutlichsten zeigt. Stellen wir uns einmal vor, wie vor genau 222 Jahren Friedrich Schiller Karfreitag hier in Jena von dem Kreuzigungsgeschehen inspiriert wurde, um noch im selben Sommer eine Ballade zu schreiben, wo es heißt: Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich, Henker, ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Unter dem Kreuz bietet sich den Anwesenden ein Blick in das liebende Herz eines Freundes, der alles dran gesetzt hat, nicht zu spät zur Hinrichtung zu kommen, weil er nicht zulassen will, dass sein Freund stellvertretend für ihn hingerichtet wird. Und dieser Blick in das liebende Herz zweier Freunde, die füreinander bereit sind, das Leben zu lassen, hat den Tyrannen so beeindruckt und erschüttert, sein Herz verwandelt, dass er beide begnadigt und bittet, selber ihr Freund werden zu dürfen. Unschöne Krisensituationen bringen die Wahrheit des Herzens manchmal am deutlichsten hervor. Warum das Kreuz? Ja, weil man auch schlicht und einfach sagen muss, das hat sich keiner mit philosophischem Geschick einfach ausgedacht, weil es so schön eindrücklich und symbolträchtig wäre. Nein, die Geschichte vom Kreuz hat sich einfach zugetragen. Hinter dem Kreuz steckt eine Geschichte, die das wirkliche Leben geschrieben hat. Eine lange Geschichte über mehrere tausend Jahre. Und sie gibt uns einen direkten Einblick in das liebende Herz Gottes, des Vaters. Gott ist bereit, das Leben seines Sohnes für eine Menschheit zu opfern, die er erschaffen hat und deren Herz er auf Schritt und Tritt immer wieder zu gewinnen sucht, wie ein Vater das Herz seines Kindes. Jesus erzählt einmal die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo man im Grunde diese lange tausendjährige Geschichte zusammengefasst hat. Gottes Geschichte mit Israel und der Menschheit, die Geschichte seines Ringens um das Herz der Menschen. Ja, Karfreitag hat eine lange Vorgeschichte und wir sind als Gemeinde gerade dabei, diese Geschichte im Detail zu verfolgen, von der Erschaffung der Welt im Garten Eden bis hin zur Vollendung und Gottes Plan mit den Menschen am Ende aller Tage, wo das himmlische Jerusalem hier auf Erden nachgebildet sein wird. Und zu den jetzigen Feiertagen machen wir einen Sprung von Saul und David hin zum Zentrum der Geschichte, zum Mittelpunkt der Weltzeit, Karfreitag und Ostern, um dann nach Ostern wieder bei David fortzufahren. Alles begann im Paradies. Es sollte der Anfang einer tiefen Gemeinschaft und engen Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch werden. Und der Mensch als Ebenbild Gottes sollte im Auftrag Gottes dessen Planeten zu einem Ebenbild der himmlischen Herrlichkeit umgestalten und nachbilden. Gottes Reich mitten unter den Menschen. Und es fing gut an. Der Mensch stellte auf Erden Beziehung her. Er gab allen Tieren einen Namen. Aber das war es dann auch schon. Dann kam der Wunsch zu sein wie Gott. Und das hat alles zerstört. Obwohl doch das schon die Bestimmung des Menschen war, ein Ebenbild Gottes zu sein. Das Problem war nur, wer hat denn gesagt, wie Gott ist? Die Schlange definiert Gott mit Allmacht und Herrschaft. Gott selber aber definiert sich als liebender Vater, der in seiner Allmacht und Herrschaft seinen Kindern nichts vorenthalten würde. Aber das verschweigt die Schlange. Und für Gott geschieht an dieser Stelle Fundamentales. Vertrauen zerbricht. Der Mensch kann nicht mehr als Mitarbeiter Gottes im Paradies tätig sein, den Ort zu einem Ort des Himmels auf Erden weiter zu verwandeln. Nein, der Mensch wird zurückgeworfen auf seine Existenz als reines Geschöpf Gottes, als Ton in der Hand des Töpfers, der jetzt alle Hände voll zu tun hat, der Mensch sich um sich selbst zu kümmern. Broterwerb, Familienpflege. Keine majestätische Beauftragung mehr für den Erdball, sondern reine Selbsterhaltung. Aber das Vaterherz Gottes sieht selbst im Brudermörder Kain und dessen Nachfahren noch immer die Wesen, die er erschaffen hat, um mit ihnen das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und so wird Gott nicht müde, immer wieder in die Menschheit hinein zu investieren und immer wieder neue Anfänge zu machen. Mit Noah, mit Abraham, mit Mose. Und dann wählt er ein hohes Ziel aus. Er will zunächst mit nur einem Volk, mit Israel, eine Partnerschaft begründen, die immer tiefer gehen soll. Ein Herz und eine Seele zu werden, damit die globale Menschheit eine Anschauung bekommt vom liebenden Vaterherz Gottes, indem sie sehen, wie er dieses eine Volk erwählt und sich als liebender Vater erweist. Gott investiert dann in dieses Volk einseitig. Er befreit sie aus der Sklaverei in Ägypten, er führt sie wunderbar durch die Wüste. Doch Gott ist kein Weihnachtsmann, der nur darin aufgeht, Geschenke zu verteilen. Nein, er investiert, aber er hat ein klares Ziel einer gegenseitigen, einer partnerschaftlichen Gemeinschaft. Und deshalb schaut Gott genau hin. Kommt da was zurück von den Menschen? Beruht das auf Gegenseitigkeit? Gott ist es an einer gegenseitigen, an einer lebendigen Beziehung gelegen, gemeinsam Partner zu sein bei der Gestaltung von Gottes Reich auf Erden. Und am Sinai war der Punkt gekommen, wo Israel Farbe bekennen musste. Ja oder nein? Und mit großer Euphorie hat Israel Ja gesagt. Wir wollen dein Volk sein. Du sollst unser Gott sein. Gott stellt sich das Leben dann, als sie weiter auf dem Wege sind ins gelobte Land, vor als eine direkte Beziehung zwischen Gott und Volk. Israel und jeder einzelne Stamm, jede Sippe leben wachsam im Hören auf Gott, mit gespitzten Ohren. Was hat Gott vor? Was ist jetzt dran? Wo gehen wir als nächstes hin? Und dazu wählt Gott immer wieder neue geistliche Führer, die auch weltlich und militärisch tätig werden. Doch mit den Richtern wurde das Israel zu anstrengend. eines Tages die Nachricht, wir wollen lieber einen König wie alle. Reicht doch, wenn der König auf Gott hört und dann sagt er uns, was wir zu tun haben. Das ist doch viel bequemer. Betreuungskirche. Wir zahlen unsere Steuern und die da oben kümmern sich um uns. Gott ist sogar kooperativ an dieser Stelle. Er geht diesen Weg mit. Er geht auf diese Wege ein, aber auf seine Weise. Das Volk sollte sich im Gehorsam gegen Gott üben, gemäß der Tora, in rituellen und weltlichen Dingen. Und der König Israels sollte anders sein als übrige Könige der Welt. Er soll das Ebenbild eines gläubigen Menschen sein, wie Adam es nicht war, aber Abraham und Mose. Ein Mensch, wie Gott ihn sich als liebender Vater wünscht, der in einer inneren Einheit mit Gott lebt, im Hören und Gehorchen, der Gottes Reich auf Erden Gestalt verleiht, ein Partner, der in Herzensgemeinschaft mit Gott selbst das Leben gestaltet. Gott und Mensch sollen ein Herz und eine Seele sein. Bevor Saul zum ersten König gesalbt wird, schenkt ihm Gott ein neues Herz, heißt es, und verleiht ihm den göttlichen, den Heiligen Geist. Der Messias, der Gesalbte, bekommt von Gott ein neues Herz und einen neuen Geist. Bei Saul geschieht das im Handumdrehen innerhalb von 2 Tagen. Dafür hat es scheinbar nicht so tief gesessen. Er ist dann bald wieder verworfen worden. Bei David hat das sich schon über viele Jahre hingezogen. Der Heilige Geist war eine Gabe von oben, die Gott ihm verlieh. Aber dass sein Herz erneuert wurde, war ein Prozess der inneren Umgestaltung, die Jahre gedauert hat. Das hat uns Hannah letzte Woche sehr plastisch vor Augen gemalt. Und dann werden wir in den nächsten Wochen auch noch weiter buchstabieren, wie die Gesalbten Gottes ihrer Bestimmung leider nur selten gerecht wurden. Und um sein Volk im Glauben zu führen, erwählte Gott eine neue Form von Mittlern, die Propheten, die den Heiligen Geist besaßen und in Gottes Namen die Menschen zur Umkehr riefen. Gott überließ sein Volk nie dem Schicksal, sondern blieb in Liebe dran, ihr Herz zu gewinnen. Und als er sie scheinbar dem Strafgericht überließ, in der assyrischen und babylonischen Gefangenschaft, da war das auch nur ein Weg, sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Ähnlich wie in der Krise des Kreuzes ein Durchbruch geschah, so auch im Zuge jener Gefangenschaft. Denn da postulierte Gott einen neuen Schritt seines Heilsweges. Der Prophet Ezechiel sagt Gottes Forderung weiter, jeder einzelne Mensch muss vor Gott Rechenschaft abgeben und kann sich nicht mehr hinter der Schuld des Volkes verstecken. Und nicht nur die Könige und Propheten sollen Gottes Geist haben, sondern jeder Jude. Fast zur selben Zeit formuliert Jeremia es so, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich diesen schweren Weg geführt aus lauter Güte. Denn es kommt die Zeit, da will ich mit meinem Volk einen neuen Bund schließen, nicht wie den vom Sinai, den sie nicht gehalten haben, sondern das wird der Bund sein, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, in ihren Sinn schreiben. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Der Weg über Gebote und Strafe, die Menschen durch Erziehung zu verändern, wird von Gott jetzt kritisch hinterfragt. Es muss einen anderen Weg geben, die Menschen zu verändern. Nicht durch Erziehung, sondern durch Erneuerung, durch Erlösung. Hier taucht der Gedanke der Erlösung von Golgatha auf, Vergebung der Sünde und die Gabe Gottes eines erneuerten Herzens von oben her. Gottes Plan für die Gestaltung der Welt nach den Maßstäben von Gottes Reich und Herrlichkeit lässt sich nicht durch umerzogene Menschen verwirklichen, sondern durch erlöste Menschen. Und dafür muss die Macht des Bösen auf diesem Planeten durchbrochen werden. Sie hat sich in der Welt zu einer eigenen Wirklichkeit neben der Wirklichkeit Gottes entwickelt. Und Gott wählte als Weg zum Sieg über die Macht des Bösen etwas, was Israel gut kannte. Sühne und Vergebung durch die Opfer im Tempel waren Israel nicht fremd. Und nun sagt Gott, was da geschieht an Sühne für die Schuld des Volkes, das muss in einem gigantischen Ausmaß ein für alle Male geschehen und eine Kraft entfalten, die für alle Juden in alle Ewigkeit ausreicht und zugleich für alle Menschen. Aber von diesem Akt sollte auch die Botschaft ausgehen, die alle Welt verstehen ließ, warum Gott immer wieder das Herz Israels und der Menschen gesucht hat, warum er immer wieder von vorn angefangen hat, weil er diese Welt liebt, weil er diese Welt erschaffen hat, damit es ein Stützpunkt der himmlischen Herrlichkeit auf Erden werden soll. Und die Menschen berufen sind, die Erbauer dieses göttlichen Reiches zu sein. Wie will man aller Welt verdeutlichen, was sich im Vaterherz Gottes gegenüber den Menschen abspielt, indem Gott seinen Sohn opfert. Ein Opfer, das würdig und mächtig ist, für alle Zeit die Vergebung und Erneuerung für die gesamte Menschheit zu bewirken. Liebe Geschwister, das ist die Geschichte, die das Leben selber geschrieben hat, beziehungsweise die die Menschen in ihrem Tun und Gott in seiner immer wieder erfinderischen Liebe geschrieben hat. Die Geschichte, die hinter Karfreitag steht. Und diese Geschichte hört auch an Karfreitag nicht auf. Pfingsten werden wir sehen, dass Gottes Plan zur Erneuerung dieser Welt nicht allein durch Karfreitag möglich geworden ist, sondern indem nicht nur jeder Einzelne für sich Gottes Reich baut, sondern alle Erlösten und Erneuerten gemeinsam als ein Herz und eine Seele. Die einzelnen geistlichen Persönlichkeiten, die Heiligen sind wichtig, aber erst in der Gemeinschaft der Heiligen etabliert sich eine Macht, die die Kraft hat, Reich Gottes hier auf Erden zu bauen. Gestern vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer ermordet. Er betonte gemeinsam mit Karl Barth, Glaube ist nicht nur Kultur, sondern Glaube ist, dass einzelne Menschen die Kraft der Gnade und Erneuerung und Erlösung von Golgatha an sich erfahren haben. Sonst wäre es nur eine billige Gnade. Und in der Kraft dieser Erlösung stehen die Christen dann auf, widerstehen der Lüge und bauen an einem geistlichen tausendjährigen Reich. Seine großen theologischen Werke aber, darin betont er, dass die einzelnen Heiligen sich als eine Gemeinschaft verstehen müssen. Eine Gemeinschaft, die sichtbar werden muss. Wahre Kirche ist sichtbar. So kam Gottes Geschichte mit den Menschen zu einem Teilziel, als die Urgemeinde in Jerusalem entstand. Ein Ort, der himmlische Herrlichkeit, Anbetung und Gottesdienst aus reinem Herzen Wirklichkeit werden ließ. Wo der Zelot Simon neben dem Zöllner Matthäus, der Fischer Petrus neben der ehemaligen Prostituierten Maria gemeinsam Gott lobten und den Armen dienten. Mit Jerusalem sei noch einmal angedeutet, dass Karfreitag noch nicht das Ziel von Gottes Geschichte mit seiner Menschheit ist. Das Paradies liegt noch vor uns, aber Karfreitag ist die Mitte der Zeit, das Zentrum der Geschichte, weil hier die Erlösung für die ganze Welt vollbracht wurde und die Voraussetzung für das, was seither weltweit geschehen kann. Liebe Geschwister, Karfreitag ist kein erbaulicher Anblick. Aber es ist eine Geschichte, die das wirkliche Leben geschrieben hat. Die Geschichte, wie Gott endlich mit seinen Menschen zu seinem Ziel gekommen ist. Von einzelnen wenigen in seinem Volk hin zu einer weltweiten Gemeinschaft. Von einzelnen Erlösten, die in der Tradition des Mose, des David und der gesalbten Könige und Propheten stehen, die von Gott jetzt durch die Erlösung von Golgatha den Heiligen Geist empfangen haben, den Gott das Herz erneuert hat. Das sind wir, liebe Geschwister. Und wir stehen durch die Erlösung von Golgatha wieder wie Adam im Garten Eden und sind berufen, Gottes Reich hier auf Erden Wirklichkeit werden zu lassen. Natürlich, die Erde hat sich vom Garten Eden weit weg entwickelt. Aber Gott beruft uns zu demselben Projekt wie Adam, der Bau des Reiches Gottes hier auf Erden. Und Jesu Leiden von Golgatha fragt uns an, ob Jesus auch für uns gestorben ist oder ob wir sagen, ach, für mich ist das gar nicht nötig gewesen. Ich bin wie der Ton in der Hand des Töpfers und lebe als Gottes Geschöpf in den Tag hinein, wie die Nachkommen von Adam und Eva, ohne um so eine große Berufung für mein Leben zu wissen. Oder sind wir Menschen wie zur Zeit von Saul und David, die sagen, okay, Ja, wir richten uns nach den Geboten, wir zahlen unsere Kirchensteuer und die Regierenden, die Geistlichen, die sollen sich kümmern. Die Mitgliedschaft im Reiche Gottes, das reicht mir schon. Oder sind wir wie die gläubigen Juden nach dem Exil, die wussten, Mitgliedschaft im Volk Gottes allein, das wird mich nicht retten. Jeder muss seinen Glauben persönlich leben. Oder sind wir in der Jerusalemer Urgemeinde angekommen, dass wir merken, es geht nicht nur darum, dass ich tadellos vor Gott lebe und gerechtfertigt bin, sondern in der Gemeinschaft mit allen anderen Gläubigen weltweit sind wir ein Teil der Erneuerung dieser ganzen Erde. Am Mittwoch war beim Gebet für Deutschland aus dem Gebetshaus Augsburg mit Grußwort von Markus Söder, mit breitester ökumenischer Beteiligung, etwas zu spüren von dieser weltweiten Kirche, die Bonhoeffer so am Herzen lag. Davon sind wir ein Teil, der mit allen gemeinsam berufen ist, mitzubauen an dieser Erneuerung der Erde, die so werden soll, wie Gott sie sich bei der Erschaffung gedacht hat. Liebe Geschwister, Jesus ist nicht umsonst gestorben. Sein Tod ist das Signal eines neuen Lebens für jeden von uns, aber auch für die gesamte Erde. Stoßen wir uns nicht an dem Skandal des Kreuzes, sondern sehen wir auf die Geschichte, die dahinter steckt. Eine Geschichte, die das Leben geschrieben hat. Und wer sie liest, wird auf Schritt und Tritt tief in das Vaterherz Gottes hineinblicken, der immer wieder auf die Menschen zugegangen ist, vergeben hat, neu angefangen hat, Kompromisse mitgetragen hat und auf krummen Linien gerade geschrieben hat. Aber sein Vaterherz zeigt sich nirgends in so besonderer Weise und konzentriert wie auf Golgatha, dessen Geschehen der Spruch des Karfreitages so prägnant auf den Punkt bringt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.